Hier vorne zu stehen, ist fast so spannend wie Mountainbike fahren. Für mich. Da ihr heute Morgen da seid, scheint ihr zu der Gruppe Menschen zu gehören, die noch auf ihren Urlaub warten. Es gibt bestimmt auch einige, die schon im Sommerurlaub waren, aber die tun mir noch mehr leid. Die müssen jetzt ein Jahr warten bis zum nächsten Urlaub. Ich weiß nicht, wann ihr gebucht habt, aber das kann schon mal einige Monate dauern, bis man dann wirklich losfährt. Mir ging es so mit der Planung für unseren Kurzurlaub. Der sollte in die Berge gehen mit unserem Sohn, der aber so weit weg wohnt von uns und auch in der Landwirtschaft unterwegs ist und studiert, ist es so schwierig, einen Termin zu finden. Aber dann hat es endlich geklappt. Wir haben einen Termin gefunden, wir haben ein Haus gebucht und jetzt waren es noch 3 Monate Zeit bis zum Warten auf den Urlaub. Ja, was habe ich gemacht in der Zeit des Wartens? Ich habe mit Google Maps mal geguckt, wo geht es denn hin? Ich habe schon mal eine Klettertour ausgesucht. Warten. Ich habe schon mal das Wetter erkundet. Musste dann feststellen, dass man für 365 Tage in der Vergangenheit gucken kann, wie das Wetter war, aber nicht weiß, was in 3 Monaten los ist. Egal, was ich gemacht habe, die Zeit wollte nicht schnell vergehen. Warten. Noch 2 Monate. Was brauchen wir für die Tour? Ah, Kletter- und Wanderstöcke für Petra. Okay, Online-Recherche. Gucken, was für Stöcke gibt's? Qualität, Farbe, Aussehen, Angebot vergleichen. Bestellen, ach, 1 Stunde rum. Ich musste Geduld üben. Aber die Vorfreude hat das Warten um einiges leichter gemacht. Aber wie oft warten wir doch eher ungeduldig? Du sitzt beim Arzt und das Wartezimmer ist voll. Du hattest einen Termin und trotzdem sitzt du nun schon seit Stunden rum und steckst dich möglicherweise noch bei dem neben dir an. Die Prüfung ist geschrieben und du wartest jeden Tag auf das Ergebnis. Du hast gut gelernt, bist auch sicher, alles hat geklappt. Aber umso länger du wartest, Zweifel. Oder es ist schon spät abends, deine Kinder sind noch nicht zurück von der Party und sie hatten versprochen, pünktlich da zu sein. Eigentlich solltest du dich freuen, dass es ihnen dort anscheinend so viel Spaß macht. Aber das lange Warten. Oder du hast gute Erde und einen Topf gekauft und willst jetzt deine Samen einsehen. Immer wieder gegossen, ausreichend Licht gesorgt. Und jetzt wartest du, dass es wächst und irgendwann Frucht bringt. Geduld haben. In all diesen Fällen brauchst du viel Geduld. Geduld ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Oft wird diese Charaktereigenschaft als eine Tugend angesehen. Dazu habe ich eine Definition gefunden. Geduldig ist der, der mit noch unerfüllten Wünschen zu leben bereit ist, aber auch wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Also, geduldig ist der, der mit noch unerfüllten Wünschen zu leben bereit ist, aber auch wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Dabei ist Geduld eine ungeheuer gute Eigenschaft, besser als Mut und Kraft. In der Bibel habe ich was gefunden. Dort steht in Sprüche 16, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Also Muckibude vergessen, Geduld üben. Warum ist es nur so wichtig, geduldig zu sein? Geduld bedeutet auch Durchhaltevermögen. Als Christ haben wir den festen Glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und damit den Weg zu Gott freigemacht hat. Aber wir erleben immer wieder Höhen und Tiefen. Das anfängliche Brennen für Gott wird irgendwann zu einem kleinen Kerzenlicht. Und dann ist deine Durchhaltekraft gefragt. In Hebräer 6 steht, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott ihnen verheißen hat. Wie werde ich aber zu einem Christen, der so standhaft durchhält? Als wir 2016 mit dem Mountainbike über die Alpen gefahren sind, hatten wir auch so einige Höhen und Tiefen, allerdings nicht die Berge damit gemeint. In der Vorbereitungsphase haben wir uns immer wieder getroffen, um zu trainieren. Sind bei schönstem Sonnenschein oder bei strömenden Regen den Donnersberg hoch und runter gefahren. Wir sind für 3 Tage in den Pfälzerwald gefahren, zu einem Trainingscamp, haben diverse Platten und gerissene Ketten repariert, haben die eine oder andere Verletzung erlitten und sind bei den vielen 100 Kilometern, die gefahren sind, immer wieder an unsere Grenzen gekommen. In der Trainingsphase wussten wir aber immer, wir sind nicht weit weg von zu Hause. Wenn ich nicht mehr kann, rufe ich jemanden an, der mich abholt oder hilft. Bei all dem geduldig Warten auf den Tag der Abreise haben wir viel gelernt. Wir sind stärker geworden. Unsere Ausdauer wurde immer besser und wir sind innerlich gewachsen. Mit der Zeit wuchs unser Mut, die Tour über die Alpen zu schaffen und ans Ziel zu kommen. Dort konnte uns keiner mittendrin abholen. Wir waren gut vorbereitet, wir hatten uns gut informiert, haben uns gegenseitig ermutigt. Wir hatten alles getan, um die Tour durchzuhalten und unser Ziel zu erreichen. Ohne die Erfahrung des Trainings, des geduldigen Wartens auf den Termin, hätten wir es nicht geschafft, die Herausforderungen der Tour zu schaffen. Was können wir also tun, um geduldiger, standhafter und ausdauernder zu werden? Für alle Rheinhessen habe ich da was mitgebracht. Ein kleines Geduldsspiel. Das Ziel ist, den leckeren Wein nachher trinken zu können, wenn man es dann schafft, das Rätsel zu lösen. Nach dem Gottesdienst dürft ihr euch gerne ein bisschen dran versuchen und wer es schafft, darf sich heute Abend an einen leckeren Wein freuen. In der Bibel habe ich was anderes gefunden. In Jakobus 5 steht: So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Stärkt eure Herzen. Tut alles, was euren Glauben und eure Liebe zu Gott stärkt. Übt euch in den kleinen Dingen des Lebens, immer in dem Wissen, dass es euch auf etwas Größeres vorbereitet. Lernt voneinander, sprecht darüber, wo ihr erfolgreich in der Ungeduld wart oder auch wo ihr Schwierigkeiten habt mit der Ungeduld, mit dem Warten habt. Umso schöner, wenn ihr eine Kleingruppe habt, wo ihr euch gut kennt gegenseitig und darüber reden könnt. In Römer 5 steht: Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit Liebe gefüllt. Geduld ist also eine Hoffnung auf ein Ziel. Was sind eure Ziele? Ich muss gerade mit meinem Körper etwas Geduld haben. Vor 3 Wochen bin ich mit dem Mountainbike gestürzt und habe mir dabei die Wirbelsäule und die Finger ein wenig verletzt. Jetzt steht das Mountainbike für einige Wochen im Keller, bis alle Knochen wieder verheilt sind. Auch vieles Alltägliche geht plötzlich nicht mehr so schnell und langsam und manches geht gar nicht. Mein Ziel, meine Hoffnung ist wieder gesund zu werden. Und das mit viel Ruhe. Es würde nichts bringen, jeden zweiten Tag zum Arzt zu rennen, den Apotheker nach irgendwelchen Mittelchen zu fragen, die vielleicht helfen, das Ganze schneller wachsen zu lassen. Hektisch nach einer Lösung suchen hat mir nicht geholfen. Manches braucht einfach viel Zeit und Geduld. Und daran übe ich mich gerade. Aber wie erleben wir manchmal diese Zeit des Wartens? Ertrage ich es? Zweifle ich? Wie sehr lenkt mich das Warten von dem eigentlichen Tagesgeschehen ab, das, was ich gerade eben erlebe? Oder auf das Ziel, also lenkt mich das ab? Und ich denke gar nicht mehr an das tolle Ziel, wieder gesund zu werden und irgendwann wieder auf das Rad steigen zu dürfen und wieder zu fahren. Verpasse ich mein Leben nur, weil ich an das so weit entfernte Ziel denke oder weil ich mich jeden Tag ablenken lasse von meinem Ziel, was mir so wichtig ist? Die Zeit des Wartens ist keine Zeit des Nichtstuns. Wer ein großes, ja großartiges, lohnendes Ziel hat, ein Ziel, das alles bisherige übersteigt, der stellt sich mit seinem ganzen Leben darauf ein. Der teilt seine Kraft ein, lässt sich nicht mehr ablenken oder verwirren, sondern steuert das Ziel mit langem Atem an. Es geht darum, dass wir unser Herz, unseren Mut und unser Vertrauen bis zum Ziel behalten. Und wenn ihr jetzt mutlos im Wartezimmer eures Lebens sitzt, dann lest in Gottes Wort und hört auf das, was Gott zu euch sagt. Und dazu hat Gerhard euch noch was mitgebracht.
Muss ich irgendwas tun? Nein, vielen Dank, Bay. Genau, für diese Gedanken zu Geduld. Und über Geduld steht einiges in der Bibel. Und mein Thema ist jetzt die Bibel selbst. Und wo am meisten über die Bibel drinsteht, ist der Psalm 119. Weiß jemand, wie viele Verse der hat? Viel. 156 ist schon nah dran, aber er hat 176. Also, er hat nur ein bisschen Zeit mitgebracht, ja? Dass wir da noch ein bisschen reingehen können. Ich habe nur so ein paar Aspekte da rausgenommen. Und meine erste Frage ist, was ist eure Lieblingsspeise? Outet sich da jemand? Obstsalat. Ein klares Statement. Obstsalat. Eis? Ja, okay. Also die Lieblingsspeise von unserem Psalmisten hier war wohl Honig. Und er sagt, dein Wort, also diese Bibel, die hat er ja noch nicht in der Vollständigkeit wie wir heute, die ist für mich, die ist meine Lieblingsspeise, sie ist süßer als Honig. Dieses Wort, was er da lesen konnte, mal mindestens die 5 Bücher Mose, sagt er, das ist süßer als Honig für mich, für mein Leben. Damit beschäftige ich mich gern, das ist meine Speise, das ist das, was mich aufbaut. Und bei manchen Versen kann man das ja nachvollziehen. Da kommt jemand zu dir oder schenkt dir eine schöne Karte und da steht drauf, aus Gottes Perspektive, Jeremia 31, ich habe dich schon immer geliebt und ich habe dich zu mir gezogen, so rangedrückt, ja, aus lauter Güte. Das geht doch runter wie Öl, oder? Das ist wie süßer Honig, ja. Gott sagt, er hat mich schon immer geliebt. Und er nimmt mich sozusagen in den Arm. Tut mir Gutes. Aber in der Bibel stehen ja auch ein paar andere Dinge drin. Das kommt dann eher vor wie so ein sehr durchwachsenes Steak oder vielleicht auch mal wie eine saure Gurke. Manche Geschichten oder Aussagen im Alten Testament, da haben wir schon Mühe, die Wissen zu verdauen. Und es kommt uns nicht so sehr wie süßer Honig oder unsere Lieblingsspeise vor. Trotzdem ist dieser Psalmschreiber davon überzeugt, dass das ganze Wort Gottes ihm gut tut. Auch wenn er, wenn man sich mit ihm unterhalten würde, vielleicht einschränken würde, dass nicht immer alles nur wie Honig bei ihm reingeht, aber dass es ihm gut tut. Das ist erstaunlich. Wir gehen mal weiter. Er ist regelrecht verliebt in das Wort Gottes. Das steht in dem Vers 127. Da sagt er, ich liebe deine Gebote. Sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Ja, mal so mehr als ein paar Millionen auf meinem Konto. Bedeuten mir deine Gebote. Und das sind, das ist noch nicht mal das Wort als Ganzes, sondern da ist das angesprochen, was Gott uns sagt, was wir tun sollen. Und das passt uns ja auch nicht immer. Aber der Psalmschreiber sagt, das ist so gut und so wichtig für mich, dass ich da regelrecht drin verliebt bin, was Gott sagt. Mache ich was falsch hier? Ich glaube, du bist hinten wieder mit der Maus drauf. Ja, danke. Ein nächster Gedanke. Dieses Wort Gottes ist gültig für alle Zeiten. Vers 89. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. So unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Nicht wie etwas, was unsere Politiker manchmal sagen, wo man nicht weiß oder irgendwas beschließen sogar oder irgendein Gesetz, wo man nicht weiß, wie lang denn das nun hält und gültig ist. Das ist eine Aussage, dein Wort bleibt immer und ewig. Es ist verlässlich, da kann ich mein Leben drauf bauen, drauf gründen. Unverrückbar. Wahnsinn, oder? Es ist deswegen auch verlässlich. Auf deine Gebote kann ich mich verlassen. Da kann ich mein Leben drauf aufbauen, sagt der Psalmschreiber. Wir gehen weiter in weiteren Gedanken. Das Wort Gottes bedeutet Leben. Leben für uns als Menschen. Nicht, weil da ein schönes Buch ist. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Liest ihr noch im wirklichen Buch oder liest ihr hier mehr? YouVersion zum Beispiel. Wird man jeden Tag erinnert und dann wird man belohnt, wenn man länger dabei war. Ich glaube, ich bin bei 25 Wochen gerade, wo ich mindestens mal einmal reingeschaut habe. Gar keine schlechte Sache. Aber das eigentliche Wort hat auch noch viel. Man hat es so vor sich und hat nochmal einen ganz anderen Charakter. Und dieses Wort spricht von einer Person. Wie ist es bei euch, wenn irgendeiner etwas sagt, denkt ihr, naja gut, lass den reden. Irgendein ferner Verwandter oder irgendein Arbeitskollege, zu dem ihr nicht näher Beziehung habt. Aber wenn irgendjemand zu dir was sagt, der ein enges Verhältnis zu hat, ein guter Freund, dann hat das für dich Bedeutung. Also dieses Wort Gottes hat nicht Bedeutung, weil so viele da drin still und tolle schlaue Gedanken sind, sondern weil eine Person hinten dran steht, die das deckt. Deswegen ist der Psalmschreiber so von diesem Wort begeistert und sagt, das Wort bringt das Leben, weil da einer hinten dran steht, der das Leben bringt. Und deswegen sagt er, du bist alles, du selbst bist alles, was ich brauche. Wenn ich da drin lese, dann wird mir das deutlich. Dann wird es plastisch für mich, dann wird es konkret für mich. Und es bringt mich zu Freude und zu Lobpreis, wenn ich da drin lese. Fröhlich besinge ich dein Wort, denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut. Auch wenn das manchmal gegen den Strich gebürstet ist. Aber es ist gut, was Gott sagt. Und es bringt Friede und Glück. Wer dein Gesetz liebt, lebt in Frieden und Glück. Ein solcher Mensch wird niemals scheitern. Das ist schon eine starke Aussage. Niemals scheitern. Sicher habt auch ihr schon manche Christen gesehen, die in recht krassen Problemen waren. Aber die Zusage ist, niemals scheitern, letztendlich. Auch wenn ich durch schwierige Zeiten gehe und Geduld brauche, wie B gesagt hat. Hat Gott damit was vor? Hat er Ideen damit? Hat es einen Sinn? Aber letztendlich scheitern werde ich nicht, wenn ich mich auf Gott verlasse und auf das, was er mir sagt. Ja, es ist auch Hilfe in Not. B hat von seinem Unfall erzählt. Genau heute vor 2 Jahren. Bin ich mal dummerweise von der Leiter gefallen und mir einen Armbruch zugezogen, der mich eine Zeit lang sehr beschäftigt hat, ich noch nicht ganz los bin und manchmal ich sehr niedergeschlagen war und ich da viel gelesen habe in der Bibel, mir auch viel aufgeschrieben habe, weil ich das total gebraucht habe, um nicht entmutigt zu sein, um nach vorne zu blicken, um zu wissen, ja, da ist ein guter Gott, der hilft mir auch dadurch und der gibt wieder eine Perspektive für mich. Ja, und er ist ein Licht in der Nacht, der mir den Weg erleuchtet. Da musste ich an einen Unternehmer denken, den ich gekannt habe. Der war kein Christ und plötzlich kam er in eine Lebenskrise, weil sein Sohn massiv in Drogen und auch in psychische Probleme verstrickt war. Und er hat ein gutes Verhältnis zu einem leitenden Angestellten in seiner Firma gehabt und mit dem hat er gesprochen. Und der war Christ. Und er hat zu ihm gesagt, ja, ich sehe da schon Hoffnung. Und er hat ihn so vorsichtig mal auf Gott, auf Jesus angesprochen und hat ihm gesagt, lies doch mal in der Bibel. Und dieser Mann hat in der Folge nächtelang in der Bibel gelesen. Tagsüber, er war Unternehmer, hat er keine Zeit. Hat die Nächte fast durchgelesen in der Bibel, bis er die ganze Bibel durch hatte. Und das hat sein Leben völlig verändert. Er ist ein Christ geworden. Er hat eine Spur bekommen für sich, auch für seinen Sohn. Er war so fasziniert, als er einmal begonnen hat von diesem Wort, was Gott da sagt. Ja, das Wort Gottes ist auch Maßstab für mein Handeln. Der Psalmist sagt, ich habe meine Wahl getroffen. Die ist eindeutig. Nur deine Gebote sollen der Maßstab sein. Das, was du sagst. Ich bewundere ihn. Ich habe das im Grunde auch beschlossen, aber puh, manchmal merke ich, wie ich davon auch mal abrücke. Aber ich darf zurückkommen. Im Grunde genommen ist es klar, dass das, was da steht, mein Maßstab sein soll. Und es tut mir gut, tut meinem Leben gut und meinem Umfeld gut, je mehr ich das umsetze. Deine Weisungen sind der Maßstab für mein Handeln. Ich habe sie fest in mein Herz hineingeschlossen. Ich weiß nicht, mit was du dich am meisten beschäftigst. Mit dem man sich beschäftigt, prägt einem auch. Hast du die Dinge von Gott in dein Herz geschlossen? Klugheit ist auch verheißen, wenn man im Wort Gottes liest. Deswegen lese ich oft in den Psalmen, da geht es um die Weisheit. Ob es was gebracht hat, müsst ihr meine Arbeitskollegen und Umfeld und so weiter fragen. Hier heißt es, im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er fängt dein Wort zu verstehen und es umzusetzen. Die Gedanken, die Gott hat, wirklich umzusetzen und dann eben auch Lösungen zu haben im Alltag. Wer vorher gedankenlos durchs Leben ging, wird jetzt auf einmal klug. Dadurch, dass er sich mit dem beschäftigt, was Gott sagt. Über deine Gesetze freue ich mich, denn sie sind hervorragende Ratgeber. Ja, das Wort Gottes, hier eine dicke, fette Bibel, da habe ich die Seiten nicht gezählt. Aber es sind einige. Wie ist bei dir die Begeisterung für dieses Buch, für diesen Inhalt? Oder noch viel mehr für den, der auch hinten dran steht. Aber vielleicht bist du ja begeistert vor Gott, aber die Bibel kommt doch selten dran. Möchtest du die neue Begeisterung entwickeln? Auch für das, was er sagt, weil du sagst, okay, die Person ist wichtig. Also ist wichtig, was er sagt. Und es hat Bedeutung, was er sagt. Willst du da investieren? Es müssen ja nicht gleich in Folge 14 Tage die Nächte durchlesen sein. Man kann es auch anders organisieren, aber man kann mal neu dran gehen und einfach das auf sich wirken lassen, was in diesem Wort Gottes steht. Die Zusagen stehen jedenfalls fest. Die sind unverrückbar für uns, für dich ganz persönlich. Es ist das Buch der Bücher. Ja, für uns als Christen auf jeden Fall, weil Gott dadurch zu uns spricht. Wird es auch deine Lieblingsspeise? So viel mal. Wir singen nochmal das Lied von ganz am Anfang. Dein Wort gilt für alle Zeit.